Professor Gastel kommt sozusagen direkt aus diesem tagtäglichen, diese taglichen Herausforderungen. Er ist auch Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Psychoonkologie, also sozusagen auch einer, der verschiedene Seiten in seinen Fachbereich hineinnimmt und auch seit 2011 Mitglied im Onkologiebeirat des Bundesministeriums für Gesundheit. Ja, was können wir tun, dass wir eben das Sterben nicht mit dem Verlieren gegen die Krankheit kombinieren? Wir freuen uns über Ihre Ausführungen über die Kunst des Sterbenlassens. Professor Gastel, darf ich noch ganz kurz unterbrechen? Also ich muss zur Überraschung jetzt feststellen, noch nie hat jemand auf meinen Aufruf, pünktlich aufzuhören, so reagiert und auf mich gehört wie bei dieser Tagung, was dazu geführt hat, dass einige gemeint haben, also sie hetzen die Leute. Oh Gott, also das war nicht meine Absicht. Jeder sozusagen darf in Ruhe austragen und falls er dann drüber ist, melde ich mich rechtzeitig. Ja?
Also zuerst einmal ganz großes Danke, Frau Dr. Kummer, für die Einladung hier zu diesem wirklich tollen Symposium. Ein wirklich für Sie auch hervorragender Erfolg, hier 300 Teilnehmer hier bei diesem Symposium zu haben. Vielen Dank und ich sage Ihnen gleich versprechen, ich gehe es gemütlicher an, ja, mit meinem Vortrag. Vielleicht etwas gleich aus der Pause nehme ich gleich mit. Ich habe außen mich einer Dame vorgestellt, einer Teilnehmerin, die ich nicht kannte. Ich habe gesagt, ich bin Onkologe, hat sich gleich gesagt, oh je. Das zum einen so ein bisschen ein Blick auf meine Familie, meine Frau, meine Tochter waren etwas beunruhigt die letzten Tage. Meine Tochter hat mich gestern beim Frühstück gefragt, Papa, du liest so viel Sterbeliteratur, ist was los, was wir wissen sollten? Wir waren etwas beunruhigt, ja, ich habe sie dann aufgeklärt, als ich heute nach Wien fahre und hier diesen Vortrag halte. Ja, Sie haben das schon gesagt, für den Onkologen ist natürlich das Sterben auch wirklich klinischer Alltag. Und ich darf Sie jetzt ein bisschen einführen in meinen Vortrag. Ups, muss mal schauen, ob das technisch funktioniert. Hier. So. Ah, okay. Ich werde einige Aspekte hier abdecken und zwar ein bisschen etwas sagen, anknüpfen vielleicht an den ersten Vortragenden, etwas zur Lebenserwartung und Sterbekultur im Wandel, was natürlich auch die Onkologie, die Krebsmedizin betrifft, dann etwas, was aus unserem Bereich, vor allem der Medizin, wichtig ist, das Thema Lebensqualität auch am Lebensende, ein wichtiger Aspekt, und dann etwas zur Thematik des Sterbenlassens als multiprofessionelle Aufgabe in unserem Berufsfeld. Und als letztes kommen auf ein Thema, das mich die letzten 10 Jahre sehr stark beschäftigt, nämlich die sogenannte personalisierte Medizin und Personalized Care in allen Feldern, auch im Bereich der Pflege. Und ich denke, das betrifft auch und vor allem auch die letzte Lebensphase, die Phase des Sterbens. Blick zurück in der Historie. Sie wissen, im Mittelalter war Sterben ganz anders, das haben wir heute schon gehört. Vielen drohte ein plötzlicher Tod, ein früher Tod. Ja. Die Lebenserwartung lag so bei 40 Jahren Ende des Mittelalters. Und die Menschen bekamen oft wirklich, vor allem von Seiten der Kirche, Anleitung für gutes Sterben. Und zwar etwas, was man bereits früh beginnen sollte, bekam man so eine Art, heute würde man sagen, ein Taschenbuch, ja, ein Handbuch, wie man sich gut auf das Sterben vorbereitet. Ja. Und diese Idee habe ich bei meiner eigenen Großmutter noch erlebt, die betete jeden Tag um eine sogenannte gute Sterbestunde. Ja, also nicht plötzlich zu sterben, das war gar nicht so sehr der Wunsch, sondern vor allem zu Hause zu sterben, in der Umgebung der Familie, das war das Wunschdenken in der Generation meiner Großmutter und selbst noch meiner Eltern, meines Vaters, der inzwischen verstorben ist. Die Kunst hat sich sehr über die letzten Jahrhunderte mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigt, in ganz verschiedener Art und Weise. Ich habe in diesem Sommer ein sehr lustiges Theaterstück um den Tod kennengelernt, das erste Mal gesehen, ein sehr bekanntes, nämlich die Geschichte vom Brandner Kasper, vielleicht kennen das manche. Das kommt aus dem bayerischen Raum ursprünglich, der Text, das wurde dann in ein Theaterstück umgewandelt und dort erlebt der Brandner Kaspar, ein schlauer Bauer, die Begegnung mit dem Tod, er wehrt sich zuerst und er überlistet sogar den Tod. Das kann eben die Überzeichnung in der Literatur machen. Er überlistet den Tod beim Kartenspiel, er schenkt ihm Kirschschnaps ein, der Tod ist etwas benebelt, ja, und gesteht ihm noch 20 Jahre zu. Und am Ende wandelt sich die Rolle dieses Brandner Kaspar komplett. Er ist eigentlich froh und er freut sich auf das Sterben. Der Tod wird vom Feind zum Freund im Rahmen dieses Theaterstücks. Eine sehr interessante Darstellung der Rolle des Todes. Wir erleben heute, wir haben das schon ein bisschen gehört am Beginn, den Tod im Alltag. Aber den Tod, ich würde jetzt sagen, in der dritten Person. Ja, in der dritten Person. Wir erleben ihn als Katastrophen, als Unglück, wie Sie das hier sehen, Kriegstote. Wir sehen verhungerte Menschen jeden Tag im Fernsehen, in den Medien. Aber das ist nicht der Tod, wie wir ihn häufig erleben, wie wir ihn vor allem zum Beispiel in der Onkologie häufig erleben. Dort ist der Tod anders. Ja. Dort ist er eben nicht in der dritten Person, sondern sehr oft in der zweiten Person da. Wir müssen uns mit dem Patienten intensiv auseinandersetzen. Ein Aspekt, Sie alle wissen, Tod ist ja heute zum Teil auch Unterhaltung geworden. Ja, wir alle freuen uns auf den Freitagskrimi, ja, da gibt es auch Tote. Ja, das ist ein ganz anderer Aspekt. Wir haben viele Sportarten, die leben vom Todesrisiko der Teilnehmer. Ja, das ist Panem et circenses in der modernen Zeit beinhaltet auch Todesgefahr. Ja, das ist das Eigenartige, auch heute, nicht nur im römischen Zirkus. Wir leben heute auch in einer Gesellschaft, die zunehmend altert. Wir haben das gehört. Noch nie in der Menschheitsgeschichte waren Gesellschaften so alt wie heute. Das heißt, wir haben immer mehr werden immer mehr mit sterbenden Menschen konfrontiert. Das ist nicht überall auf der Welt so, wie Sie das hier an der Karte sehen. Alles, was Sie hier grün sehen, das sind Länder, vor allem der westlichen Welt, wo die Lebenserwartung über dem 70., dem 80. Lebensjahr liegt. Alles, was Sie hier rot sehen, da liegt sie so in dem Bereich wie bei uns im Mittelalter, vor 400, 500 Jahren, in Afrika zum Beispiel. Und woran sterben die Menschen? Sie sterben bei uns in der westlichen Welt vor allem an zwei Todesursachen, an Krebs und an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in unserer Gesellschaft und holt langsam gegenüber den Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer mehr auf. Alles andere ist sehr, sehr selten, wenn Sie das zahlenmäßig betrachten. Und der Tod ist eine Alterserscheinung, ja, vor allem was auch den Krebs betrifft. Die meisten Menschen mit Krebs, mit Ausnahme natürlich, es gibt auch Krebs bei Kindern und bei Jugendlichen, die dann letztlich an der Erkrankung versterben, sind Menschen, die im Alter versterben. Und wenn wir uns medizinisch mit dem Tod hier beschäftigen, dann sehen Sie, der Tod ist wirklich eine Phase, das Sterben ist eine Phase, wo wir uns auch medizinisch intensiv mit diesen Patienten auseinandersetzen müssen. Primär, wie es das heute schon angeklungen ist, als Patienten, aber immer mehr auch als Menschen, mit dem sterbenden Menschen. Und wie alles in der Medizin versucht die Medizin natürlich für viele Dinge Regeln, Verhaltensweisen zu erstellen, Richtlinien zu definieren, wie der Umgang mit solchen Menschen in dieser Lebensphase zu geschehen hat. Das gilt auch für den Bereich der sogenannten Palliativmedizin, in deren Versorgungsbereich ja auch letztlich die Betreuung von Sterbenden gehört. Und das sehen Sie hier, sterbende Patienten, das ist jetzt medizinisch auch etwas besser definiert, das sind die letzten, erwartungsgemäß letzten 6 Monate des Lebens. Und die Betreuung geht aber auch über den Tod dieser Patienten hinaus. Das sogenannte Bereavement, also die Trauerarbeit, ist auch Teil dieser Betreuung. Die Trauerarbeit bei den Angehörigen, mit den Angehörigen. Es gibt eine Richtlinie zur Sterbebegleitung, die stammt von der Bundesärztekammer in Deutschland, wo explizit zu den Pflichten des Arztes gezählt wird, dem Sterbenden bis zu seinem Tod zu helfen. Und die Hilfe besteht, wie Sie hier sehen, in Behandlung, Beistand und Pflege. Also es ist eine holistische Zugangsweise zur Betreuung des Patienten in der letzten Sterbephase. Und es passt dieser Satz von Cicely Saunders sehr gut zu dieser zu diesem Thema. Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben zu schenken. Und Palliativmedizin spielt natürlich hier eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und Palliativmedizin, wenn Sie sich die Definition der WHO ansehen, definiert die Behandlung von Schmerzen und anderen Problemen wie physischer, psychosozialer und spiritueller Natur sind. Also eine sehr umfassende, ganzheitliche Zugangsweise zur Betreuung von sterbenden Patienten. Da taucht der Begriff der Lebensqualität auf, und Lebensqualität muss man immer aus zwei Perspektiven sehen. Aus der Perspektive des Betreuenden, in dem Fall sind das oft eben wir Ärzte auch, als objektive Lebensqualität, die wir auch erfassen können, die wir abfragen können, die wir mit bestimmten Werkzeugen messen können. Ja, das ist das, was heute in der Medizin generell Eingang gefunden hat, auch in Studien, außerhalb von Studien. Und die subjektiv erlebte Lebensqualität, das, was mit einem modernen Wort bezeichnet wird als sogenannten Patient-Reported Outcome, das, wie der Mensch, der Betroffene das empfindet, wie er das vor allem bewertet. Und die Bewertung bestimmter Beschwerden, bestimmter Probleme durch Patienten und Ärzte kann enorm differieren. Schmerz kann durch einen Arzt, eine Ärztin ganz anders beurteilt werden als durch den Betroffenen. Oder andere, vor allem spirituelle Probleme zum Beispiel oder psychische Probleme. Worauf wir abzielen müssen, ist ein Gewinn an Leben, an lebenswertem Leben, auch in der Phase des Sterbens. Darin sehe ich eine der wesentlichen Aufgaben auch im Bereich der Onkologie. Wenn Sie hier die Lebenskurve eines unbehandelten Menschen betrachtet, dann endet die sozusagen an diesem Punkt am Todeszeitpunkt. Und wenn es uns gelingt, im besten Fall das Leben durch palliative Medizin, durch palliative Maßnahmen zu verlängern, wunderbar. Bei vielen Patienten gelingt uns das nicht. Ja, aber es gelingt uns häufig und immer besser, das Leben dieser Patienten auch in der letzten Phase, in der Sterbephase zu verbessern. Die Lebensqualität dieser Patienten zu verbessern. Und das ist eine Aufgabe, die ein multiprofessionelles Team heute in der Regel übernimmt. Symptomkontrolle, Pflege, psychosoziale und spirituelle Betreuung ist die Aufgabe vieler Menschen, die Sterbende, auch sterbende Menschen umgeben und die sie betreuen. Dazu zählt der Arzt, die Ärztin, die Pflegepersonen, der Seelsorger, Sozialarbeiter, Mitarbeiter in den Gemeinden, im Hospiz, ein großes Team. Und nur ein ganz schmaler Aspekt ist das, was immer wieder medial auch kommt und wovor Patienten auch Angst haben, Schmerzen. In der Onkologie ist einer der berühmtesten Schmerzspezialisten in Österreich, sagt, wir können bei 95% aller Krebspatienten den Schmerz so weit lindern, dass das Leben noch lebenswert bleibt. Also die Behandlung von Schmerz, von physischem Schmerz, ist heute sehr gut möglich. Was oft schwierig ist, sind die psychischen Einflüsse zu behandeln, die den Schmerz oft enorm verstärken können und chronifizieren können. Es ist also eine große Herausforderung, solche Patienten in der Sterbephase zu betreuen, und es gibt diesen schönen Satz, wenn nichts mehr zu machen ist, ist noch vieles zu tun. Was muss man nun tun und was darf man tun und was ist verboten am Lebensende? Ich habe Ihnen das einmal ein bisschen versucht zusammenzufassen. Und eine der wichtigen Dinge, die am Lebensende in dieser letzten Lebensphase zu tun ist, ist Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, primär zum Beispiel medizinische Entscheidungen zu treffen, eine medizinische Indikation zu stellen, zu einer bestimmten Maßnahme, sie müssen sich ein gewisses Ziel setzen und dann Nutzen und Risiko abwägen, ist das noch lohnenswert? Lohnt es sich für den Menschen, der hier vor Ihnen liegt oder vor Ihnen steht, diese Maßnahme zu treffen? Und da gibt es viele Dinge, die sich nicht lohnen, ja, und wo wir uns zurückziehen müssen, wo wir Therapien, die wir bisher gemacht haben, auch abbrechen. Und das ist zu besprechen, zu diskutieren mit Patienten, mit deren Familienangehörigen. Dann zu respektieren ist der Wille, die Meinung des Patienten. Der hat oft eine ganz andere Sichtweise, als Sie als Experte in das Nahe bringen. Das mag viele Gründe haben, seine Lebensgeschichte, seine Krankengeschichte. Für manche Patienten, die Minderzahl sicher, schreibt tatsächlich eine Patientenverfügung, verschriftlicht ihren Wunsch oder benennt einen Stellvertreter. Das ist eher noch heute die Ausnahme. Das nimmt ein bisschen zu, ist aber zumindest in unserem Land noch eher eine seltene Erscheinung. Und es geht letztlich bis, wenn Sie im stationären Bereich Patienten betreuen, bis zum sogenannten Advanced Care Planning. Das heißt, dass Sie mit dem Team, mit dem Betreuungsteam und dem Patienten absprechen, ob zum Beispiel Reanimationsmaßnahmen noch getroffen werden sollen, ja oder nein. Und das müssen Sie schriftlich vermerken. Das schreibt uns das Gesetz vor. Ich habe vorhin erwähnt, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Sie sehen hier, ich habe hier ein bisschen verglichen, Deutschland, Schweiz, Österreich. Zwei Dinge sind in all diesen drei Ländern nicht erlaubt, mit Ausnahme der Schweiz. Das ist die Tötung auf Verlangen, also die Euthanasie, und die Suizidhilfe, die Beihilfe zum Selbstmord. Das ist per Gesetz in diesen Ländern verboten, mit Ausnahme der Schweiz, wo nur die Suizidhilfe dann verboten ist, wenn sie geschäftsmäßig betrieben wird. Aber außerhalb, wenn sie sozusagen im Einzelfall, ist sie in der Schweiz straffrei gestellt. Deshalb hat die Schweiz auch solche Einrichtungen, wo Patienten sich an bestimmte Netzwerke in der Schweiz wenden können, wenn sie Suizid begehen wollen und dann eben entsprechend unterstützt werden, wie Dignitas oder Exit, wie Sie das kennen. Etwas Ähnliches gibt es ja auch in Holland. Was aber erlaubt ist und was auch Alltag ist in unseren Kliniken, ist Symptomlinderung, wobei wir in Kauf nehmen das Risiko einer Lebensverkürzung. Das ist Alltag. Ja? Wir sedieren Patienten mit dem Risiko, dass sie auch früher sterben. Das ist Alltag. Oder wir brechen Behandlungen ab, weil sie keinen Sinn mehr machen. Ja? In Abstimmung mit dem Patienten, in Abstimmung innerhalb des Betreuungsteams. Was wir aber nicht machen, ist, wir betreiben keine aktive Sterbehilfe. Und ich möchte das als Arzt auch nie in meinem Leben verantworten. Weder bei mir noch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Patienten aktiv zu Tode zu bringen. Das widerspricht derart dem beruflichen Ethos des Arztes. Das, denke ich, ist auch deshalb unter Strafe gestellt. Es ist ein Verbrechen. Und vor allem wir in unseren Ländern haben eine Geschichte, die uns besonders sensibel macht gegenüber solchen Aktivitäten der Euthanasie. Das ist natürlich auch Thema für die Politik und ist in bestimmten Ländern, wie Sie wissen, ja zumindest teilweise freigestellt. Ja, und ein Beispiel dafür ist ja Holland, wo Sie praktisch den Tod programmieren können. Ja. Es ist unglaublich, mir hat kürzlich jemand erzählt, er hatte ein Gespräch mit einem Kollegen und der hat ihm mitgeteilt, nächste Woche am so und so vielten stirbt dieser Patient. Ja? Programmierter Tod, ja? Das ist also auch Teil der Realität. Wir müssen aber aufpassen, die Medizin hat große Errungenschaften, die Medizin ist aber oft auch maßlos. Es gibt eine gewisse Hybris in der modernen Medizin. Und die Medizin suggeriert, nahezu alles zu können. Wir haben heute schon in dem ersten Vortrag gehört, der Perfektionismus in der Medizin floriert. Ja. Und deshalb ist es wichtig, auch die Grenzen der Medizin zu kennen. Und da sind Ärzte und Ärztinnen oft verunsichert. Manche sind zu ehrgeizig. Es ist eine Studie aus der Schweiz, die zeigt, dass Ärzte und Pflegefachleute sehr häufig, 80%, mit dem Problem der sogenannten Übertherapie konfrontiert sind. Dass sie das Gefühl haben, es gehört eigentlich Schluss gemacht mit der spezifischen Therapie, die bisher gemacht wurde, sei es Chemotherapie, Strahlentherapie, jetzt im Bereich der Onkologie als Beispiel. Und ganz besonders trifft das auch die Intensivmedizin. Ja? In der Intensivmedizin, in der Betreuung zum Beispiel von Unfallopfern. Ja. Und hier gibt es interessante Bestrebungen, weltweit hier Richtlinien einzuführen, Konsensusrichtlinien, wie man verfahren soll in Situationen am Lebensende. Interessant aus Deutschland eine Studie, eine crosssektionale Studie von unter den Palliativmedizinern. 70% der Palliativmediziner in Deutschland verzichten bewusst auf lebensverlängernde Maßnahmen. Also das ist absolut etwas, was erlaubt ist und auch sinnvoll ist und sinnvoll sein kann, dieser Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen, wenn sie dem sterbenden Menschen nicht wirklich helfen. Ups. Und eine der wichtigen Aspekte in der Betreuung von sterbenden Patienten für uns ist die Betreuung in Einrichtungen, die nicht unmittelbar in den Kliniken liegen. Wir haben dort auch Palliativbetten, wir haben Palliativstationen, aber was ganz wichtig ist, ist, dass wir heute auch zunehmend die Betreuung haben in Hospizen oder durch ambulante Hospizdienste. Und das bestimmen Patienten selbst. Wir sprechen die Patienten aktiv an, auf, ob sie in eine Hospizbetreuung gehen wollen. Aktiv an. Wir wollen sie nicht ghettoisieren, wir wollen sie nicht abschieben in das Hospiz. Ja. Viele Patienten wünschen das und viele wollen das in einer häuslichen Umgebung haben oder in ihrem Heim. Denen können wir heute vielfach auch anbieten, ambulante Hospizbetreuung. Und die Hospizbetreuung in Österreich und die Palliativbetreuung im Generellen hat einen enormen Boom erfahren in den letzten, wie Sie hier sehen, 20, 30 Jahren. Die Palliativeinrichtungen haben sich enorm vermehrt. Es arbeiten heute allein im Palliativbereich und Hospizbereich 2000 Menschen beruflich, professionell in Österreich. Tendenz steigend. Auch der österreichische Gesundheitsstrukturplan sieht vor den weiteren Ausbau dieser Einrichtungen. Und wer arbeitet dort? Sie reflektieren sehr gut hier als Auditorium auch die Berufe, die hier in diesem Feld tätig sind, nämlich 70% Pflegepersonen. 70% Pflegepersonen. Also die Pflege repräsentiert einen ganz wesentlichen beruflichen Anteil an den Menschen, an den Professionisten, die hier diese Patienten betreuen. Das ist ein Beispiel, wie wir auch versuchen, Hospizeinrichtungen eben mit Hospizeinrichtungen für diese Patienten ein Ambiente zu schaffen, das dem Sterbenden auch gerecht wird. Dieses schöne Haus, das hier entsteht, wird nächstes Jahr eröffnet werden, ganz in der Nähe von Innsbruck, also meiner Stadt, wo ich berufstätig bin, in der Nähe, in Hall wird das passieren, entsteht das Hospizhaus Tirol, eine neue Einrichtung in diesem Sinne. Was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass wir natürlich die Menschen, die dort arbeiten, in dieser Profession arbeiten, mit diesen Patienten, diese Patienten betreuen, dass wir diese Menschen ausbilden, fortbilden, beruflich weiterbilden. Und das passiert in unterschiedlichen Formen und mit unterschiedlichen Instrumenten, wie Sie das hier sehen. Es gibt Lehrgänge, es gibt interprofessionelle Ausbildungsmöglichkeiten, themenzentrierte Bildungsveranstaltungen und dergleichen. Und auch die europäischen großen medizinischen Einrichtungen im Bereich der Onkologie, von denen kann ich hier sprechen, wie die ESMO, die European Society of Medical Oncology, bringt Guidelines, hat Guidelines erarbeitet, Richtlinien für die Betreuung von Patienten, auch in der Sterbephase. Und es gibt sogar die Möglichkeit, sich als Zentrum akkreditieren zu lassen, wenn man gewisse Qualitätskriterien erfüllt, kann man solche Zentren etablieren, auch in unserem Land. Kommt zum letzten Gedanken, personalisierte Betreuung am Lebensende. Die Betreuung von Sterbenden ist ein Paradigma für personalisierte, auch für personalisierte Medizin, aber ich würde es noch weiter fassen für personalized care, für personalisierte Betreuung. Das individuelle Sterben, das haben wir heute schon am Beginn gehört, ist auch in unserer Gesellschaft, das individuelle Sterben ist ein Tabuthema. Wird biografisch verdrängt. Ja. Wir leben in einem Zeitalter, wo wir ewig jung bleiben wollen. Die säkuläre Gesellschaft verdrängt das Sterben und den Tod. Die Gesundheit ist heute Pseudoreligion. Viele sagen, ich habe das kürzlich am Gesundheitskongress in München gehört, die neuen Tempel sind die Fitnessstudios, wo die Menschen hinströmen. Ja, nicht die Kirchen, die Fitnessstudios. Und die moderne Medizin pathologisiert den Sterbeprozess. Der Sterbeprozess ist nicht ein natürlicher Abschnitt unseres Lebens, sondern es ist ein pathologischer Prozess. Und das ist eine denke ich, nicht richtige Sichtweise. Es ist eine sehr eine große Einbahnstraße, wenn man das Sterben nur so betrachtet. Und Sterben und Tod werden, wie wir heute auch gehört haben, räumlich auch oft marginalisiert. Heute wird er vor allem gestorben im Krankenhaus, im Pflegeheim und im Hospiz und nicht, was viele Patienten sich wünschen, in häuslicher, in familiärer Umgebung. Oft schaffen wir das, insofern verbessern wir das, dass wir die Familien, die Angehörigen zum Sterbenden holen und damit zumindest eine Umgebung schaffen für den Sterbenden, die seinen Wünschen entspricht. Und die Personalisierung des Sterbenlassens ist eine wahre Kunst, wie Medizin an sich eine Kunst ist. Es heißt nicht umsonst Ars Medicinae. Und das Sterbenlassen ist Teil dieser Kunst. Weshalb ist das so schwierig? Weil es sehr komplex ist. Diese Interaktion, diese Kommunikation mit dem Patienten, mit dem sterbenden Patienten, ist eine schwierige. Wieso ist sie schwierig? Die Patienten haben Ängste vor Schmerz, Einsamkeit, vor dem Verlust an Autonomie und Würde. Also es begegnet ihnen ein oft angsterfüllter Mensch. Vor allem, wenn sie ihm die Diagnose einer tödlichen Krankheit übermitteln oder er eher in die letzte Lebensphase eintritt. Es gibt eine Vielfalt von ethisch-moralischen Positionen heute in unserer Gesellschaft. Wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft, säkularen Gesellschaft und die Sichtweisen von Menschen sind sehr unterschiedlich. Das macht es nicht einfacher, mit Sterbenden umzugehen. Die Patienten kommen mit diversen Lebensgeschichten zu uns, unterschiedlichen Krankheitsgeschichten. Ich zeige Ihnen zwei Fälle noch ganz exemplarisch kurz. Und Patienten werden betreut in einem sehr, sehr komplexen medizinischen und pflegerischen Versorgungssystem. Und letztlich, auch das spielt heute eine Rolle, die Ökonomisierung und Rationierung von Ressourcen. Auch das wird ein Thema werden in Zukunft. Ja? Und ich habe da ein Buch gesehen, Sterben ist kein Geschäftsmodell. Ja? Wir müssen sehr achtsam umgehen, dass wir nicht... dass uns nicht die Pharmaökonomen und die Gesundheitsökonomen hier in der Betreuung von sterbenden Patienten einschränken. Die Literatur zum Sterben ist vielfältig. Einige Schlaglichter, Kübler-Ross, eine der Pionierinnen, Bernard Jacobi, anderes sehr populäres Buch, das Sie auch in den Bahnhofskiosken kaufen können. Borasio, haben wir heute schon gehört. Und wenn wir heute Sterbende betreuen, geschieht das auf eine sehr, sehr vielfältige Art und Weise. Das sind alles Bilder von Menschen in den letzten Lebenswochen und letzten Monaten. Sie sehen schon, wie unterschiedlich hier Betreuungssituationen sich darstellen. Patienten, die noch ambulant betreut werden, Patienten im Hospiz, die eine Hospizbetreuung bekommen, bettlägerig sind, Patienten, denen man im Hospiz eine Environment schafft, zum Beispiel diese Patientin, deren Lieblingshund neben ihr liegt. Ja? Das war ihr ganz großer Wunsch. Ja? Ich kenne das auch von anderen Menschen, die ihre Katze noch mal sehen wollen oder bei sich haben wollen. Ja, weshalb sollen wir diesen Menschen diesen Wunsch nicht erfüllen, ja, wenn das möglich ist, wenn das die Hausordnung sozusagen zulässt. Und manchmal brechen wir auch die Hausordnung. Oder wenn wir den Seelsorger bemühen, ja, wenn der Seelsorger den Patienten besucht und ihm vielleicht die Krankensalbung spendet oder die sogenannte, wie das früher hieß, die letzte Ölung. Ja. Vor allem der Spiritual Care, wir werden das, glaube ich, im nächsten Vortrag dann nochmal sagen, ist für viele Patienten in unserem Land auch eine große Kraftquelle, eine große Ressource, aus der sie schöpfen, auch in der letzten Lebensphase. Das ist meine Lebenserfahrung, die ich mit Patienten vor allem im Bereich der Krebsmedizin auch gemacht habe. Und dieser Satz von Bernard von Clairvaux, denke ich, trifft das genau. In seiner Spiritualität trinkt jeder aus seiner eigenen Quelle. Kurz ein letztes Schlaglicht auf zwei Patienten, die Ihnen zeigen, wie heterogen diese Krankengeschichten und Lebensgeschichten sind. Diese Patientin, die ich selber über viele Jahre jetzt betreue, 79 Jahre leidet an Brustkrebs. Die Diagnose 1996, die erste Diagnose. 2010 die Diagnose eines Rezidivs mit Metastasierung, nach 14 Jahren. Das gibt es. Und seither in palliativer Betreuung natürlich, medizinisch gesehen in palliativer Betreuung. Ja. Aber erst jetzt tritt sie in die letzte Lebensphase ein und jetzt wird sie zu Hause betreut, auf ihrem Wunsch durch ein palliatives Hospizteam, durch Mitarbeiter, in engem Kontakt mit uns in der Klinik. Das geht eigentlich sehr gut. Sie hat ihr Ehemann, betreut sie mit, aber der wäre natürlich überfordert, aber gemeinsam mit dem Palliativteam, mit dem ambulanten Palliativteam ist das möglich. Anderer Patient, Franz D., den habe ich erst vor 3-4 Monaten kennengelernt, 65 Jahre, akut erkrankt. Er hatte überhaupt keine Symptome, beim Hausarzt ein Blutbild gemacht, kommt zu uns, wird überwiesen, das Blutbild hat abnorm ausgesehen, Diagnose, akute Leukämie, hat keine Schmerzen, nichts hat ihn geplagt. Es ist ein Installateur, der steht am Ende seines beruflichen Lebens, hat einen Betrieb geführt, alles aufgebaut und plötzlich muss ich Ihnen die Diagnose übermitteln, Sie haben eine akute Leukämie, hervorgegangen aus einer typischen Altersleukämie mit ganz ungünstiger Prognose. Das ist eine Situation, wo Sie plötzlich erleben, wo ein Mensch erlebt, wie sein eigener Körper plötzlich sein größter Feind ist. Ja, ist eine ganz schwierige, psychologisch schwierige Situation. Und er war im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos. Seine Frau war dabei in dieser ersten Begegnung. Und wir haben uns dann in mehreren Gesprächen, in einem längeren Gespräch geeinigt, was wir machen. Er wurde dann palliativ betreut und ich habe ihm so ein bisschen einen Hoffnungsschimmer gemacht. Wir haben nach einem Spender gesucht. Grundsätzlich in diesem Alter ist auch noch möglich, einen Patienten allogen zu transplantieren. Das ist eine kleine Chance mit einem sehr hohen Risiko. Ja. Aber er ist vor ungefähr einer Woche zu Hause verstorben. Er wurde ambulant bis dahin betreut. Zu Hause verstorben an einer Hirnblutung. Damit möchte ich schließen. Ich möchte eigentlich mit einem kleinen Gebet schließen von Rainer Maria Rilke, das diesen Gedanken der personellen Betreuung aufnimmt. O Herr, gib jedem seinen eigenen Tod, sagt Rilke. Das Sterben, das aus jenem Leben geht, darin er Liebe hatte, Sinn und Not. Danke für Ihr Interesse.